Dann machen wir wieder weiter. Und zwar die zweite Stunde. Da soll es jetzt darum gehen, die Wiedergeburt, die Umkehr und die Wiedergeburt, von der wir gerade gesprochen haben, was geschieht da eigentlich? Und so werden wir es schrittweise aufbauen, unser Thema. Wiederum, ich möchte noch Gott danken für die Stunde, lieber Herr. Es ist gut zu wissen, dass wir nicht nur von unserer Mutter, der natürliche Leib, geboren wurde. Wir sind so dankbar dafür auch. Aber wir sind auch so dankbar, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Möglichkeit gibst, wiedergeboren zu werden, von Neuem geboren, aus dem Geist geboren. Und diese Geburt bringt uns wieder in die Verbindung mit dir, Herr, wo wir wieder Ball spielen können wie mit dir, wo wir wieder mit dir reden können und dich auch hören können. Danke, Vater, für das Geschenk der Wiedergeburt. Und ich bete, dass du uns dein Verständnis gibst, wenn wir über diese Dinge reden. Und wiederum lege ich dir die Stunde hin. Sei du unser Lehrer. Amen. Am Dauernhof habe ich die letzte Woche gerade Apostelgeschichte 1 und 2 unterrichtet. Und der Schlüsselvers der Apostelgeschichte ist Apostelgeschichte 1 und Vers 8. Wenn ihr das bitte aufschlagt. Und da beschreibt Jesus, was geschieht bei der Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt zum ersten Mal ist die geschehen zu Pfingsten. Pfingsten ist das Fest, wo der Heilige Geist in die Menschen kam und sie neue Menschen wurden, wo etwas Neues begonnen hat. Und Jesus, zwischen Ostersonntag, am Karfreitag wurde er gekreuzigt, am dritten Tag ist er dann auferstanden, das war Ostersonntag. Und nach Ostersonntag ist Jesus 40 Tage lang in seinem Auferstehungsleib mit den Jüngern unterwegs gewesen. Und in diesen 40 Tagen hat er ihnen viele Dinge gelehrt. Und was er ihnen gelehrt hat, lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Als die 40 Tage beendet waren, ist Jesus dann in den Himmel gefahren. Das ist, was wir feiern, Christi Himmelfahrt. Und 10 Tage später, 50 Tage nach Ostersonntag, kam Jesus zurück im Heiligen Geist auf alle Gläubigen. Und das ist Pfingsten. Aber in diesen 40 Tagen, in dieser Periode, wo Jesus in seinem Auferstehungsleib hier auf Erden bei seinen Jüngern war und er wurde von vielen Menschen gesehen. 1. Korinther 15 lesen wir, 500 Brüder haben ihn auf einmal gesehen, in seinem Auferstehungsleib, hat er ihnen Folgendes gesagt. Apostelgeschichte 1 und Vers 8 sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das ist dann die sogenannte Christi Himmelfahrt. Aber bevor er in den Himmel fuhr, sagte er ihnen noch diese drei Dinge. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und ihr werdet gehen nach Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Über die drei Dinge möchte ich jetzt reden. Was geschieht, wenn ein Mensch umkehrt und wiedergeboren wird vom Heiligen Geist? Geschehen mindestens drei Dinge. Erstens, Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Der Missionsbefehl, den kennen ja die meisten von uns, Der steht in Matthäus Kapitel 28 und die Verse 18 bis 20. Da sagt Jesus, wenn ich es vorlese, dann wisst ihr, dass ihr das kennt. Da sagt er im Vers 18, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht und macht zu Jüngern alle Völker und so weiter. Mir ist gegeben alle Macht. Dieses Wort Macht ist das griechische Wort Exousia. Im Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen. Und dieses Wort Kraft ist das griechische Wort Dynamis. Nun, wenn die Jünger etwas gebraucht haben zu diesem Zeitpunkt, dann war es Kraft von oben. Denn nur ein paar Wochen davor haben die Apostel total versagt. Judas hat Jesus verraten, hat sich dann erhängt. Petrus folgte Jesus von der Ferne und verleugnete ihn dreimal. Johannes sah dem Ganzen von Weitem zu, lesen wir Matthäus 27. Und die anderen Jünger sind alle abgehauen. Sie haben total versagt. Wenn sie etwas gebraucht haben, dann war es Kraft. Und Jesus sagt hier, ihr werdet Kraft empfangen. Und dieses Wort, habe ich gesagt, ist das griechische Wort Dynamis. Davon leiten wir ab Dynamit, Dynamo, dynamisch. Das kommt von diesem Wort Kraft. Nun, was ist der Unterschied zwischen Macht und Kraft? Macht, Exousia, ist so etwas wie eine Polizeiuniform. Wenn du auf der Straße, die meisten von uns, wenn wir fahren, wir sehen einen Polizisten, bremsen wir zuerst mal, ob wir zu schnell sind oder nicht, aber das macht man so. Weil die Uniform, da ist eine gewisse Macht dahinter. Kann sein, dass der Mann in der Uniform nicht sehr stark ist. Kann sein, wenn ich mit ihm kämpfe, dass ich den Kampf gewinne. Weil er halt nicht sehr stark ist. Vielleicht ist er schon alt oder was, keine Ahnung. Macht ist nicht gleichzeitig Kraft. Kraft, Dynamis, ist reine Kraft. Ich gebe euch ein Beispiel vielleicht, um das zu veranschaulichen. Ich glaube, vor 3 Jahren war ich in Amerika, gepredigt an verschiedenen Stellen. Eine war Seattle. Ich habe dort Vorträge gehalten in einer Gemeinde, einer großen Kirche. Und der Pfarrer dort ist ein Freund von mir, Richard Dahlstrom heißt er. Und wir fuhren dann, die haben sehr viel Schnee, viel mehr als wir in den Alpen hier. Ist unwahrscheinlich. Das war Dezember und da war neben der Straße waren schon 2 Meter Schnee. Es ist ungewöhnlich, auch für uns. Es ist bei uns dann extrem viel. Dort ist es eher normal. Und ein Freund von mir war auch dabei. Und zu dritt sind wir dann in die Berge raufgefahren, das heißt Alpental. Und dort sind wir Schneeschuhwandern gegangen. Und mein Freund ist auch Bergführer, der Hansi. Und haben wir schon gesagt, also ganz ungefährlich ist es nicht, was wir hier tun, von der Lawinengefahr her. Haben wir gedacht, der Richard wird wohl wissen, wo er uns da hinführt. Und wir sind noch keine 10 Minuten gelaufen. Kommt uns eine Frau entgegen, ganz hysterisch, geschrien, da ist jemand unter der Lawine und so weiter. Hansi und ich, wir sind beide im Bergrettungsteam auch in Österreich. Wir sind dann reingelaufen in das Tal, ungefähr eine Stunde oder so, die Schneeschuhe. Und dann haben wir es gefunden. Da sind waren schon 10 Männer und Frauen, sind da planlos herumgegangen. Und wir kamen hin und haben sofort das Kommando übernommen, weil wir machen das öfter. Und die haben auch alle gemacht, was wir sagen. Die haben nicht hinterfragt. Wir haben gesagt, wir sind im Bergrettungsteam, macht genau das. Und wir hatten allerdings nicht viele Instrumente. Die Skistöcke reißt man, die Teller runter, macht Sonden draus und so weiter. Eine Schaufel hatten wir. Und wir hatten alle Autorität. Wir hatten die Macht, Exousia. Das Problem war, wir hatten keine Kraft. Wir hatten keine Geräte, die uns geholfen hätten, den Verschütteten zu finden. Ungefähr 1,5 Stunden später kam dann das Bergrettungsteam, relativ spät, Und als die ankamen, waren vielleicht 10 Männer im Bergrettungsdienst, haben sie uns sofort weggeschickt. Ich wollte ihnen noch erklären, wo ich glaube, dass er liegen könnte, aber haben gesagt, na, ja, geht's, wir machen hier alleine weiter, ist auch okay. Hansi und ich, wir sind dann nur ein paar Minuten weggegangen, haben ihnen zugeschaut und wir haben gesehen, so wie die da vorgehen, die finden den nie. Sie hatten einen dummen Hund, der nichts gefunden hat und sie waren relativ unstrukturiert und auch da, wo sie gesucht haben, haben wir gedacht, na, den werden sie nie finden. War auch so, erst 10 Tage später, war natürlich tot. Und jetzt war es interessant. Jetzt hätten wir alle Kraft gehabt, aber wir hatten keine Autorität mehr. Und seht ihr, Kraft ohne Autorität ist lebensgefährlich und Autorität ohne Kraft ist pathetisch, ist etwas hilflos. Zum Beispiel die Al-Qaida, die hat keine Autorität, aber sie hat viel Dynamis, die haben viel Kraft. Und ein Anruf genügt, um eine Stadt lahmzulegen. Auftrag haben sie keinen, keinen öffentlichen. Und jetzt möchte ich euch sagen, warum ich so gerne Christ bin. Wisst ihr warum? Weil mein Herr Jesus hat mir nicht nur einen Auftrag gegeben, dem ich zu gehorchen habe, sondern er hat mir auch die Kraft gegeben, den Auftrag auszuführen. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht, ich habe alle Autorität und darum geht hin. Er sagt, ich bin der König aller Könige. Es gibt keine größere Autorität als mich und darum geht hin. Aber wenn wir nur wissen, dass Jesus die Autorität ist, aber nichts wissen von seiner Kraft, dann sind wir sehr kraftlose Christen. Und wisst ihr was, Freunde, ich treffe heute viele kraftlose Christen. Sie erkennen und bekennen Jesus als ihren Herrn, keine Frage. Aber sie wissen fast nichts von seiner Kraft. Und darum ist es so hilflos. Christus ist nicht nur der Herr, Exousia, er hat uns auch die Kraft gegeben, Dynamis, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und darum möchte ich Christen daran erinnern, an die Kraft des Heiligen Geistes. Frage, was steht bei dir vielleicht diese oder nächste Woche an? Vielleicht du weißt, du sollst jemand vergeben und es fällt dir schwer. Ich möchte dich an die Kraft Gottes erinnern. Er wird dich befähigen, es zu tun. Vielleicht sollst du über jemanden beten, der krank ist und du hast Angst davor. Ich möchte dich erinnern an die Kraft des Heiligen Geistes. Er wird es tun, nicht du. Du brauchst nur gehen mit seiner Kraft. Vielleicht sollst du einfach zu jemandem sagen, es tut mir leid. Übrigens, die drei Worte gehören in das Vokabular der Christen. Christen sollten sich viel öfter entschuldigen. Das wäre ein viel besseres Zeugnis, als immer nur alles besser zu wissen. Es tut mir leid, gehört zu unserem Vokabular. Wir sollten es täglich üben. Aber ich möchte euch an die Kraft Gottes erinnern, dass, wenn Jesus dich mit etwas beauftragt, er dir auch die Kraft gibt, es durchzuführen. Darum brauchst du nie Angst haben vor deiner Schwachheit. Deine Schwachheit ist völlig okay, weil du musst es sowieso nicht machen. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Seht ihr die Jünger zum Beispiel? Die haben Jesus anerkannt als Herrn bereits vor Pfingsten. Die anerkannten Jesus als Herrn, als König, als Messias, aber sie hatten keine Kraft. Erst zu Pfingsten stand Petrus auf, predigte in der Kraft des Heiligen Geistes und bei seiner Predigt haben sich 3000 bekehrt. Das war nicht der Petrus, das war die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt das Zweite, Jesus sagt, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und das Zweite, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Am Dauernhof im Vortragsraum, so wie hier, habe ich vorne zwei Verse. Rechts steht Matthäus 16, Jesus spricht, ich werde meine Gemeinde bauen. Und links Apostelgeschichte 1,8, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr bezeugt, wie ich Gemeinde baue, sagt Jesus. Das heißt, du und ich, wir, wenn du Christ bist, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du wiedergeboren bist, dann bist du immer ein Zeugnis Jesu Christi. Immer. Übrigens, er sagt nicht, gebt euer Zeugnis am Freitagabend in der Jugendstunde. Das ist auch gut. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Immer, überall, jederzeit. Die Frage ist nur, wirst du ein guter oder ein schlechter Zeuge Jesus sein? Bist du ein falscher oder ein wahrer Zeuge Jesu? Das ist die Frage. Jeder Christ ist ein Zeuge Jesu. Die Frage ist nur, welcher Zeuge? Wenn Menschen dich sehen, können sie ablesen, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben? Oder lesen sie von unserem Leben, dass es eigentlich sich nicht lohnt, Christ zu sein? Das ist so ähnlich wie mit Ehemann und Ehefrau. Wie gesagt, bin jetzt 20 Jahre verheiratet. Gerade am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag, wurde ich abhängig. Aber vor dem 4. Juli 87 hatte ich eine Wahl. Ich hatte eine Wahl, ob ich Ehemann sein will oder nicht. Seit dem 4. Juli 87 habe ich keine Wahl mehr. Ich bin Ehemann. Ich kann nicht in der Früh aufstehen und sagen, oh, soll ich heute Ehemann sein? Na, heute ist kein guter Tag dafür. Ah, heute bin ich mal Single. Es geht nicht. Ich bin immer Ehemann und ich bin immer ein Zeuge dafür, welcher Ehemann ich bin. Wenn Menschen mein Leben ansehen, können sie feststellen, ob es sich lohnt zu heiraten oder ob Heiraten und Eheleben nur eine Plage ist. Aber ein Zeuge bin ich immer, weil ich bin Ehemann. Und seht ihr, du und ich, wir sind immer Zeugen Jesu. Wir können nicht in der Früh aufstehen und sagen, oh, soll ich heute Christ sein? Ah, heute bin ich schlecht drauf. Ah, heute bin ich mal Atheist. Wenn es wieder besser wird, dann werde ich umstellen. Es geht nicht. Du bist immer ein, ihr werdet meine Zeugen sein. Die Frage ist nur, welcher Zeuge du und ich in dieser Welt sind von Jesus Christus. Und so wie du lebst, ist ein Spiegel dafür, wie viel Jesus wert ist. So wie ich lebe, ist ein Spiegel dafür, wie viel Hannelore wert ist. Als Ehemann. Und Leute erkennen, ob es sich lohnt oder nicht. Ich habe mein Leben als 15-Jähriger bereits Christus gegeben. Da hat mein Leben begonnen mit ihm oder sein Leben mit mir. Und da haben wir in unserer evangelischen Kirche, da in der Ramsau, wir hatten einen ganz lieben Jugendleiter, der hat uns von Jesus erzählt. Und ich habe damals kapiert, ich glaube, ich brauche den. Und ich habe aber dann versucht, ein paar Jahre aus eigener Kraft Christ zu sein. Ich wusste nichts von der Kraft des Heiligen Geistes. Darum ist mir dieses Thema so wichtig. Und als ich 18, 19 Jahre alt war, habe ich aufgehört damit. Weil bei mir hat das Christsein nicht geklappt. Ich habe gedacht, vielleicht andere schaffen es, ich schaffe es nicht. Und so habe ich mich mehr oder weniger zurückgezogen vom Christsein. Ich konnte zwar nie aufhören, die Bibel zu lesen, ganz einmal im Monat so. Ganz konnte ich auch nicht aufhören zu beten, weil Christus war da im Heiligen Geist. Aber ich habe ihn nach hinten angestellt. Und ich war damals, ich habe in einer Bar gearbeitet als Barkeeper. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und ich weiß noch, so eine Weinschenke ist es bei uns da. Und ich habe da von Jesus geredet in dieser Bar, speziell nach dem fünften Bier. Je mehr Bier, desto mehr habe ich von Jesus geredet. Und um 3, 4 morgen habe ich all meinen Kunden da von Jesus erzählt. Aber wisst ihr, was interessant ist? Kein einziger dieser Kunden kam zum Glauben an Jesus Christus. Rückblickend glaube ich zu wissen, warum. Weil die haben damals gesehen, was dieser Typ mit Jesus kann. Das schaffe ich ohne auch. Für so ein Leben brauche ich kein Christ werden. Seht ihr, ich war zwar ein Zeuge, aber kein guter Zeuge. Ich war nicht am Willen Gottes interessiert, und das haben die Menschen gemerkt. Ich rede zwar, aber das, was ich rede und das, was ich lebe, klafft meilenweit auseinander. Wie wenn du als Ehemann fremd gehst und dieser Freundin sagst, dass du deine Frau liebst. Ja. Ist nicht so überzeugend. Und das ist wichtig zu verstehen, bitte hört mich da. Die Kraft des Heiligen Geistes steht nur für die Anliegen Gottes zur Verfügung, nicht für unsere eigenen egoistischen Pläne. Und ich glaube, warum viele Christen vielleicht, die Frage bekomme ich oft, viele wissen gar nicht, was der Heilige Geist ist. Viele sind auch verwirrt darüber, was tut er eigentlich. Ich spüre ja nichts von seiner Kraft. Wisst ihr, warum ich glaube, dass manche Christen nichts von der Kraft des Heiligen Geistes spüren? Weil sie gar nicht am Willen Gottes interessiert sind. Aber die Kraft des Heiligen Geistes steht nur für die Sache Gottes zur Verfügung, nicht für unsere eigene. Und übrigens, Jesus hat nicht gesagt, das möchte ich euch ermutigen, er hat nicht gesagt, ihr werdet meine Theologen sein, er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ich höre so oft von Christen, ja, ich bin zwar Christ, aber ich rede nicht davon, weil ich bin zu dumm, ich bin zu ungeschickt, ich bin zu unbegabt, was immer. Ich habe das nicht studiert und so weiter. Du musst kein Theologe sein, du sollst ein Zeuge sein. Übrigens, was tut ein Zeuge im Gerichtssaal? Ein Zeuge bezeugt ausschließlich das, was er gesehen hat, was er gehört hat und was er in diesem besonderen Gerichtsfall erlebt hat. Das ist, was ein Zeuge vor Gericht bezeugt. Weißt du, was du als Christ bezeugen sollst? Das, was du von Jesus gehört hast, das, was du von ihm gesehen hast und das, was du mit ihm erlebst. Jetzt ist das Problem, wenn ein Mensch jetzt nicht wiedergeboren ist, dann kann zwar sein, dass er religiös ist, aber ein religiöser Mensch erlebt nichts mit Gott. Weil der religiöse Mensch erfüllt ja nur gewisse religiöse Pflichten, die er glaubt, richtig sind. Aber du erlebst nichts mit Gott. Darum kannst du auch nicht von Jesus weitererzählen. Nur ein Mensch, der in der Gemeinschaft mit Gott lebt, kann etwas erzählen. Was Jesus mit ihm getan hat, was er erlebt hat. Das ist Zeuge zu sein, kein Theologe zu sein. Im 1. Johannes, schlag mal auf, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Sagt Johannes, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir in unseren eigenen Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben von Wort des Lebens, das verkündigen und bezeugen wir. Was wir gesehen haben, was wir gehört haben, sie waren Augenzeugen, was wir betastet haben, das bezeugen wir. Sie erzählten Menschen von Jesus. Und darum übrigens nur nebenbei, das hier, was ihr in der Klostermühle macht, ist zwar genannt eine Bibelschule. Aber wisst ihr was? Ich hoffe nicht, dass ihr nur die Bibel kennenlernt. Dann hätten wir völlig versagt. Das Ziel ist, dass wir Jesus kennenlernen. Ich lebe im Alltag nicht mit der Bibel. Das Buch kannst einheizen. Das brennt. Aber weißt du was? Wenn du das einheizt, Deshalb ist Jesus nicht tot. Wisst ihr, ich lebe nicht mit einem Buch. Ich lebe mit einem lebendigen Gott, der auferstanden ist und heute lebt. Und das ist etwas Spannendes. Mit einem Buch leben, das ist langweilig. Christsein ist keine Buchreligion, wie es manchmal gesagt wird. Denn du kannst alle Bibeln der Welt verbrennen. Das macht Jesus Christus gar nichts. Deswegen ist er kein Stück weniger lebendig. Seht ihr? Und darum, natürlich, die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an uns. Die Bibel erklärt uns, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist. Aber die Bibel ist nicht Gott. Sie ist nur das Zeugnis von Gott. Und darum lesen wir Johannes 3,16, den Vers, den jeder Christ kennt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen Eingeborenen, da steht nicht, dass er uns die Bibel gegeben hat, auf dass alle, die sie richtig interpretieren, gerettet werden. Da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen einzigen Sohn gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Es geht um Jesus. Wisst ihr, was das größte Kompliment, das ich jemals gehört habe über Fackelträger Bibelschulen? Ich hoffe, das stimmt immer noch. Hab nicht ich gehört, ein Freund von mir, Billy Strachan. Er war ein Schotte. Der ist bei uns am Dauernhof gestorben, hat eine Woche unterrichtet, dann ist er gestorben. Es war tragisch, vor ein paar Jahren, 3, 4 Jahren. Und hatte eine Ader ist geplatzt. Und das erkennt man schwierig gleich am Anfang. Und der Billy Strachan war mal in Amerika, hat auf einem theologischen Seminar unterrichtet dort. Und der Leiter dieses theologischen Seminars kam zu Billy und hat gesagt, wir bekommen viele Bibelschüler in unser theologisches Seminar. Bibelschüler, die 3, 6 Monate, 1 Jahr gemacht haben und dann bei uns eine Ausbildung machen. Und alle die Bibelschüler, die von gewissen Bibelschulen kommen, kennen die Bibel. Aber die jungen Leute, die von dir kommen, die kennen Jesus. Seht ihr, das ist ein Riesenunterschied. Und ich möchte euch ermutigen in diesen 6 Monaten, ja, studiert die Bibel, aber nur aus einem Zweck, Jesus kennenzulernen, nicht die Bibel zu kennen. Das dritte jetzt noch, zurück zu unserem Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Hier sagt uns Jesus noch die Strategie. Wie soll das nun gehen? Punkt Nummer 1 war, lesen wir es nochmal, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Zweitens, ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt kommt die Strategie, wie wird es funktionieren? Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist die Vorgangsweise. Und er sagt zu ihnen, beginnt in Jerusalem. Ich könnte mir vorstellen, dass es den Jüngern lieber gewesen wäre, wenn Jesus gesagt hätte, fangt mal in Rom an, weil in Rom kennt euch niemand. Da wissen sie nicht, welche Versager ihr seid. Aber Jesus hat gesagt, ich möchte, dass ihr in Jerusalem beginnt. Das ist da, wo euch alle kennen. Da ist da, wo ihr komplett versagt habt. Und das steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus sagte Petrus, ich möchte gern, dass du zu dem Mädchen gehst, vor dem du mich verleugnet hast, wo du gesagt hast, du kennst mich nicht. Geh zu diesem Mädchen und sag ihr, dass du mich sehr gut kennst und erzähle, dass ich sie liebe. Und du, Johannes, du warst der Letzte, der am Kreuz stand, bevor ich starb. Du hast den Hauptmann gesehen, der gesagt hat, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Geh zu ihm und sag ihm, er hat recht und sag ihm, dass ich lebe. Und Matthäus, du kennst die Kriminellen der Stadt, warst selber Steuereintreiber. Geh hin und suche Barabbas. Erklär ihm, dass ich nicht nur einmal für ihn gestorben bin, sondern zweimal. Und dass ich ihn liebe. Und du, Thomas, geh bitte zu den Soldaten, die mich angespuckt und verspottet haben, und sage ihnen, als ich gebetet habe, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, das habe ich ihnen gemeint. Das war ihr Jerusalem, und es braucht viel Mut, zu den Menschen zu gehen und Jesus bezeugen, die genau wissen, wie unvollkommen du bist. Eine Frage an dich. Was ist dein Jerusalem? Was ist dein Jerusalem, wo dich alle kennen? Das ist vielleicht der Ort, wo sie dein Versagen am besten kennen. Und wisst ihr was? Versagen ist immer eine gute Sache, weil Versagen treibt uns zu Jesus. Wenn ich versage, dann weiß ich eins, ich brauche Jesus. Wenn ich stark bin, dann kann ich es ja selber ganz gut. Da brauche ich ihn gar nicht. Wisst ihr, was für mich die schwierigste Predigt war? Als ich zum ersten Mal in unserem Heimatort, in meiner Kirche gepredigt habe. Schon viele Jahre aus. Und das, da war ich ganz schön nervös, weil die kennen mich alle. Da sitzen alte, junge Leute drinnen, einige Väter, die wissen genau, dass ich mit deren Töchtern beisammen war. Viele wissen, wie oft ich betrunken war früher als Skilehrer, Bergführer, wie ich mich aufgeführt habe. Das wissen sie alles. Und jetzt stehe ich da oben und predige da zu denen. Und darum den ersten Satz, den ich gesagt habe, als ich zu meinen Leuten da redete, sage ich, ihr alle kennt mich und ihr wisst viele Dinge von mir, für die ich mich heute sehr schäme, die nicht glorreich sind. Und ich habe gesagt, aber ich möchte euch bitten, alles, was ihr gehört habt über mich, glaubt kein einziges Wort davon, weil die Wahrheit ist zweimal so schlimm. Vieles wisst ihr gar nicht. Aber ich stehe heute vor euch als jemand, den Jesus neu gemacht hat. Und von dem will ich euch erzählen. Seht ihr, als Christ kommt es nicht darauf an, perfekt zu sein. Keiner ist es. Wir sind nicht besser als irgendwelche andere Menschen. Aber wir kennen jemand, mit dem wir leben und den wir lieben. Und den sollten wir zu Menschen bringen. Also beginnt in Jerusalem, da wo sie dich kennen. Dann Judäa, das ist die Provinz um Jerusalem herum. Das heißt, bleib nicht mit dem Evangelium nur bei dir, sondern schau, dass das Evangelium rausgeht. Sei bedacht darauf, dass andere Menschen von Jesus hören. Und dann das nächste ist Samaria. Samaria, das war das angrenzende Nachbarland und die Juden und die Samaritaner konnten sich nicht leiden. Das hat geschichtliche Gründe, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber Samaria waren Halbjuden, das waren Verräter sozusagen. Das sind die Menschen, die man meidet. Und Jesus sagt, zu denen sollt ihr gehen und ihnen von mir erzählen. Wer ist es für uns heute? Das sind vielleicht Gastarbeiter, die man oft meidet, weil man Vorurteile hat. Das sind Menschen anderer Religionen, egal ob Moslem, Buddhisten oder Hindus, wo man denkt, ja, die sind so anders nach denen. Das ist Samarien. Wir sollen ihnen von Jesus erzählen und sie lieben. Und dann sagt Jesus, bis an das Ende der Welt. Seid beteiligt daran, dass mein Wort hinausgeht zu allen Menschen, die noch nicht von mir gehört haben. Nicht jeder muss selber gehen, nicht jeder kann selber gehen. Aber wir können beteiligt sein durch Gebet, durch Ermutigung, durch finanzielle Unterstützung und so weiter. Wir sind Zeugen. Ich höre immer wieder von Christen, dass sie sagen, ja, ich lebe zwar mit Christus, aber ich rede nie von ihm. Ich bemühe mich, ein guter Christ zu sein, aber ich kann einfach nicht von ihm reden. Einer hat mal zu mir gesagt, ich bin ein geheimer Christ. Ich bin zwar einer, aber es weiß keiner. Und für manche ist eben Glauben eine Privatangelegenheit. Aber ich habe mal einen Spruch gelesen, der hat mir gut gefallen. Ein Christ und eine Kirche, die anderen Menschen nicht von Jesus erzählt, ist wie ein Feuer, das nicht brennt. Ein Feuer, das nicht brennt, gibt es eigentlich nicht. Wenn etwas nicht brennt, ist es kein Feuer. Und wenn ein Feuer da ist, dann brennt es. Und als Kinder Gottes, ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in uns wohnt, ist einfach, dass wir anderen davon erzählen. Sie nicht bekehren, das ist ihre Sache. Nur ihnen von Jesus erzählen. Die Wiedergeburt ist Gottes Sache. Einfach erzählen, diese Beziehung ihnen anbieten und vorleben. Ein Leben mit Jesus. Natürlich wirst du Ablehnung erfahren. Das ist ja nichts Neues. Übrigens, wenn du von Jesus erzählst, nächste Woche geht ja ihr auf Einsatz. Und ich hoffe, dass ihr Menschen trefft, die euch herausfordern. Die euch hinterfragen werden. Die nicht Ja sagen und sich bedanken. Die Menschen hat Gott genauso lieb. Und denen darfst du helfen, es zu verstehen. Ich bekomme viele Komplimente, wenn ich wo bin. Aber nicht immer. Auch gestern Abend kam einer zu mir, hat gesagt, weißt du was, ich will dir nur eins sagen. Deine Predigt heute Abend, das war eine Katastrophe. Und außerdem, wie du rüberkommst, ist mir unsympathisch und so weiter. Das war der erste Satz. Also, das ist gar nicht schlimm. Dann fragst du ihn, wieso eigentlich? Oder was irritiert dich? Und dann unter Tränen zum Schluss habe ich mit ihm gebetet. Seht ihr, wenn du von Jesus redest, hast du immer drei Reaktionen. Eine Reaktion ist Ablehnung, das wirst du erfahren, das ist okay. Eine andere Reaktion ist Gleichgültigkeit, mit der tue ich mich am schwersten, weil da hast du, die sagen zwar zu allem Ja, aber sie sagen zu allem Ja. Es ist eigentlich gleich, ob Gott lebt oder nicht, wen kümmert es, ob Jesus, ob es ihn gibt oder nicht, ist eigentlich egal. Aber das findest du auch, oder du findest Menschen, die Jesus annehmen. Also sei nie überrascht, du wirst nur diese drei Reaktionen finden und eine dieser drei wirst du erleben. Übrigens, Zeuge ist das griechische Wort Martyros, von wo wir auch das Wort Märtyrer ableiten. Ein Zeuge wird auch leiden. Er ist nicht immer nur super und schön, sondern du wirst Anfechtung und Ablehnung erfahren. Aber stehe einfach klar zu Jesus und liebe die Menschen, egal was sie glauben, egal wie es ihnen gerade geht und wie ihre Persönlichkeit ist, weil Jesus hat sie lieb. Wir werden noch darüber reden, auch diese Woche, über das größte Gebot, nämlich Gott lieben, den Nächsten lieben und dich selbst lieben. Das ist das größte Gebot in der Bibel. Und darum geht es letztlich. Gut, dann ist es ein paar Minuten früher, aber das macht gar nichts. Machen wir Pause, so 10 Minuten. Und dann haben wir noch die dritte Einheit. Gell? Es tut mir echt leid, aber ich muss... Aber es ist ja okay mit der Lautstärke, oder? Es geht unmöglich lauter. Und auch wenn ich nicht allzu gesprächig bin, es tut nämlich weh beim Reden. Jetzt versuche ich nicht, aber wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr gern kommen. Nö, ich werde mich nicht so drunter mischen. Vielleicht wird es besser die Woche, ich hoffe. Gell? Danke.